SWR 2 Forum.
Psychische Krisen. Wann können Laien helfen? Das ist heute unser Thema im SWR 2 Forum. Am Mikrofon ist Anja Brockert. Eine psychische Krise oder Krankheit deutet sich meistens schon im Vorfeld an. Der Betroffene zieht sich zum Beispiel zurück und wirkt niedergeschlagen oder er fühlt sich vielleicht bedroht und verfolgt. Angehörige und Kollegen sind bei psychischen Problemen oft hilflos. Sie wissen nicht, ob und wie sie das Thema ansprechen sollen. Sie wissen nicht, wie sie helfen können, wenn der Partner ständig um seine Ängste kreist oder wenn die depressive Freundin tagelang nicht aus dem Bett kommt. Und viele wissen auch nicht, wo man rechtzeitig professionelle Unterstützung findet. Woran können Laien erkennen, dass jemand in eine psychische Krise rutscht? Wie können sie einem Betroffenen helfen? Und brauchen wir Erste-Hilfe-Kurse für Laien nicht nur für körperliche, sondern auch für seelische Notfälle? Darüber wollen wir heute sprechen mit Professor Arno Deister. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, DGPPN. Mit Dr. Christa Rothe-Sackenheim, sie ist niedergelassene Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, und mit Professor Michael Deutschle vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Er ist dort leitender Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Herr Deutschle, Sie entwickeln gerade ein Kursangebot, bei dem Sie Laien für die seelische Notfallhilfe ausbilden wollen. Warum dieses Projekt?
Also bei körperlicher Gesundheit kennen wir das alle schon lange. Wenn man einen Führerschein macht, macht man den Erste-Hilfe-Kurs und da lernt man einfache Maßnahmen, Menschen effektiv zu helfen. Bei seelischen Leiden, Sie haben eingangs eine ganze Menge Beispiele genannt, ist es so, dass viele Menschen unsicher sind, was sie tun sollen. Und so ein Kurs soll helfen, eine Krise zu erkennen, sich einem Problem zuzuwenden und mit mehr Sicherheit damit umzugehen und Rat geben zu können.
An wen denkt man dabei, Laien? Wen wollen Sie erreichen?
Eigentlich zielt es darauf, wirklich alle Menschen der Allgemeinbevölkerung zu erreichen. In Australien, wo das Programm herkommt, haben 2% aller Menschen diesen Kurs besucht. Das wären auf Deutschland umgerechnet ungefähr 1,6 Millionen. Das ist doch eine ganze Menge Menschen. Es zielt nicht auf Spezialisten, sondern wirklich auf Laien.
Und wie läuft dieses Training dann ab?
Also das ganze System ist so eine Art Train-the-Trainer-System. Das heißt, es gibt Instruktoren, die würden ihre Ausbildung bei uns in Mannheim bekommen. Und in ihrer Gemeinde, egal wo das in Deutschland ist, machen diese Instruktoren dann quasi Erste-Hilfe-Kurse. Das sind dann ein- oder zweitägige Kurse, die sich dann an die Laien wenden.
Herr Deister, wie schauen Sie als Präsident des Berufsverbands der Psychiater und Psychotherapeuten und Nervenheilkundler auf so ein Projekt? Haben Sie nicht Sorge, dass die Praxen noch voller werden, weil alle möglichen Laienhelfer ihre Klienten sozusagen mit Verdachtsdiagnosen dorthin schicken könnten?
Nein, ganz ehrlich, diese Sorge hätte ich nicht. Es ist ja so, ist ja auch schon angesprochen worden, wie auch bei vielen körperlichen Erkrankungen, wenn ich es frühzeitig erkenne, wenn ich frühzeitig weiß, was passiert, dann kann ich natürlich sehr, sehr viel besser behandeln. Ich kann sehr viel mehr Erfolg haben in der Behandlung. Das heißt, mittelfristig wird es sich sicherlich dann so zeigen können. Das ist ja das, was wir hoffen, dass wir eben Menschen haben, die nicht mehr so schwer erkrankt sind. Und das wird natürlich das Gesundheitssystem auch ein Stück entlasten und ihm helfen. Den Menschen natürlich sowieso.
Frau Roth-Sackenheim, wie ist es denn heute schon in Ihrer Praxis? Ist es nicht eh schon so, dass viele Ihrer Patienten von Angehörigen geschickt werden? Also brauchen wir wirklich noch ausgebildete Laienhelfer?
Es kommen durchaus Menschen über ihre Angehörigen, aber es ist eher nicht die Regel. Insofern glaube ich, dass dieses Projekt, wie es dargestellt worden ist, insbesondere hilft, die Scheu vor psychischen Störungen im Allgemeinen abzubauen, zu verlieren. Es galt ja lange die Maxime, wenn ich glaube, dass jemand suizidgefährdet ist, darf ich das auf gar keinen Fall ansprechen, sonst bringe ich denjenigen erst dazu. Wir wissen ja, dass das ein Irrglaube ist. Und ich glaube, dass diese Kampagne oder dieses Curriculum sehr dazu beitragen wird, den Fokus auf die psychischen Störungen mehr zu legen und weiterhin auch Vorurteile und Unwissen abzubauen.
Herr Deutschle, welche 3 wichtigsten Grundlagen wollen Sie den Laien denn vermitteln?
Zunächst mal, Sie hatten es eingangs angedeutet, müssen die Laien Krisen erkennen. Ich glaube, da haben die meisten Menschen eine sehr gute Intuition. Wobei ich meine jetzt Krisen im Sinne von Lebenskrisen und im Sinne von beginnender Erkrankung. Also beiden Phänomenen wendet sich dieses Mental Health First Aid zu. Und da dann ist eine Prämisse, die heißt in dem englischen Akronym Approach, Assess and Assist Any Crisis. Das heißt, ich wende mich nicht ab, weil ich unsicher bin, sondern ich wende mich dem Problem zu. Das ist der allererste Schritt. Der zweite Schritt ist, damit umzugehen. Also die Laien werden angehalten, anders als man das vielleicht intuitiv macht, erstmal vorbehaltlos zuzuhören, sich ein Bild zu machen. Listen non-judgmentally heißt es in dem englischen Akronym, also, statt gleich mit Ratschlägen über den Betroffenen herzufallen.
Also nicht zu bewerten. Und dann?
Und dann ist der nächste Schritt, dass Unterstützung angeboten wird. Also das meint emotionale Unterstützung, ganz praktische Unterstützung. Und letztlich soll dann der Betroffene gegebenenfalls ermuntert werden, wenn es notwendig erscheint, professionelle Hilfe anzunehmen. Und dazu müssen die Ersthelfer Wissen vermittelt bekommen. Und das ist ein wesentlicher Kursinhalt. Sozusagen, ich erkenne seelische Probleme, ich mache mir ein Bild drüber und ich weiß dann, die richtigen Ratschläge und Hilfen anzubieten.
Kann man das denn überhaupt? Also kann man überhaupt Anleitungen für Erste Hilfe bei psychischen Erkrankungen entwickeln? Die sind doch so vielfältig und komplex, Professor Deister.
Naja, aber es gibt schon eben Faktoren, die bei allen Erkrankungen die gleichen sind. Also ich würde gerne nochmal gerade aufnehmen, was Herr Deutschler auch gesagt hat, dieses Thema der Unsicherheit. Ich glaube, das ist etwas, was psychische Erkrankungen bei Menschen, die jetzt nicht jeden Tag damit zu tun haben, ganz häufig haben. Ich würde einfach mal gerne ein Beispiel sagen. Wenn Sie jetzt bei dem schönen Wetter jemanden auf der Straße treffen, der braun gebrannt ist, vielleicht gerade im Urlaub war, und Sie fragen so, wie man das so fragt, wie geht's dir denn? Und derjenige sagt, es geht mir ganz schlecht, ich bin so depressiv, weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Wie werden wir eigentlich einer solchen Situation reagieren? Was ganz häufig ist, ist, dass wir unsicher sind, wir wissen nicht, was wir tun und dass wir dann vielleicht diese Situation versuchen, irgendwie abzubiegen, indem wir sowas sagen wie, ja, das stelle ich mal nicht so an oder das wird schon wieder oder positiv denken, so etwas in diese Richtung. Und dann ist natürlich eine ganz, ganz große Chance vertan. Und das gilt natürlich bei vielen anderen Erkrankungen auch, dass man einmal erkennen muss, wo das Problem liegt und sich dann aber auch trauen muss und die eigene Unsicherheit zu überwinden, sich damit auseinanderzusetzen.
Und das würde man jetzt bei Ihnen lernen, Dr. Deusler.
Genau, wobei mir ist mal wichtig, darauf hinzuweisen, es geht nicht nur um Menschen mit seelischen Erkrankungen, um die geht es ganz gewiss auch. Es geht auch um Menschen mit einer Lebenskrise, wie das sehr viele Menschen mitmachen bei Trennungen oder Arbeitsplatzverlust etc. Also auch wenn jemand in einer Krise ist, bekommt er Werkzeuge an die Hand, Hilfe zu geben. Und wie Herr Deister richtig sagt, Früherkennung heißt natürlich bei Krankheiten auch, dass die Menschen früher in Behandlung kommen. Das haben uns ja die Neurologen vorgemacht. Es hilft ja nicht alleine, wenn man weiß, wie man Schlaganfall effektiv behandelt. Wir wissen, der Patient muss innerhalb von 3 Stunden in der Stroke Unit sein. Das heißt, die Hilfe ist nur effektiv, wenn sie sehr früh kommt. Und das ist eine Hoffnung, die wir in das Modell setzen, dass Menschen mit schwerwiegenden psychischen Erkrankungen eine kürzere, unbehandelte Zeit haben, bevor sie in Behandlung kommen.
Ich versuche mir jetzt mal vorzustellen, wie das abläuft. Also der Laie ist sensibilisiert, der bekommt von Ihnen ein Curriculum, der übt das wahrscheinlich auch, denke ich mal. Er findet vielleicht sogar die richtigen Worte für den depressiven Menschen. Und wohin bringt er ihn jetzt? In eine psychotherapeutische Praxis mit 3 Monaten Wartezeit?
Also zunächst mal, nicht jeder muss in Behandlung. Also wenn es Menschen sind mit Lebenskrisen, werden die angehalten, Unterstützung zu geben und zu helfen, dass die Krise überwunden wird. Wenn das nicht möglich ist und offenbar eine Krankheit vorliegt, dann wird sozusagen angeregt, professionelle Hilfe aufzusuchen. Und da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten. Es gibt ja Beratungsdienste, psychologische, psychotherapeutische, ärztliche Praxen und in Notfällen natürlich auch die Notfallambulanzen von Krankenhäusern, die durchgängig zugänglich sind.
Frau Ruth-Sackenheim, können solche Fälle, also zum Beispiel ein schwer depressiver Mensch, jemand mit einer heftigen Angststörung, einen Laienhelfer nicht trotzdem sehr überfordern? Also die Menschen können ja sehr anstrengend sein im Kontakt. Sie wissen das auch aus Ihrer Praxis. Gibt es da nicht Grenzen, wo ein Laienhelfer sozusagen einfach nicht mehr weiter weiß?
Ich würde davon ausgehen, aber ich glaube, wir reden hier von einem breiten Spektrum von Krisen, wie es ja auch schon angesprochen wurde. Und ich glaube, dass dieses Konzept der Krise eine sehr gute Eintrittskarte ist, um dieses Curriculum oder dieses Konzept auch anzunehmen. Denn die Laien, die Menschen können sich immer sehr gut vorstellen, dass jemand in eine Krise gerät, der etwas Schlimmes erlebt hat, der gerade seinen Job verloren hat, eine Trennung hinter sich hat, vielleicht die Diagnose einer schweren Erkrankung bekommen hat oder Gewalt ausgesetzt war. Das ist immer etwas, was man gut verstehen kann als Laie. Das ist, sage ich mal so, das eine Ende des Kontinuums. Und wir stellen uns ja vor, dass die Beschwerden, die Schwere der Erkrankung bis zum anderen Ende des Kontinuums hin immer schwerer werden und am anderen Ende sehr schwere psychische Erkrankungen stehen, wo ich mir vorstellen könnte, dass dann ebenso wie bei der ersten Hilfe im Fall eines Herzinfarktes, dann eben nicht das Wellnessangebot, sondern die Intensivstation erstmal gefragt ist oder der Notarzt gerufen werden muss. Insofern glaube ich, bei wirklich sehr schweren Erkrankungen ist die Chance dieses Konzeptes, dass die Menschen früher in Behandlung kommen. Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, glaube ich, dass man nicht verkennen sollte oder unterschätzen sollte, was diese Menschen auch an Multiplikatoren, an Wissen auch in die breite Öffentlichkeit tragen können. Das wäre zumindest eine Hoffnung, die ich habe.
Es wäre doch, wenn ich gerade mal dazwischen fragen darf, auch wichtig, dass wir den Menschen vermitteln, dass wir keine Therapeuten-Leid, sage ich jetzt mal, ausbilden sollen damit,
das
dass es nicht Laien-Therapeuten
ja.
sein sollen, ne? Sondern dass es Menschen sind, die letztendlich eine Beziehung aufbauen, aber dann einen Weg bahnen. Aber es vorhin auch die Frage war, wohin bringe ich jemanden? Ich glaube, viele Menschen haben eine Sorge, dass sie dann in eine Verantwortung kommen, von der sie dann gar nicht wissen, wie sie die eigentlich dann umsetzen sollen, weil sie gar nicht die Möglichkeiten dazu haben. Und dass man schon deutlich macht, dass es eigentlich da nicht darum geht. Es geht um frühzeitiges Bahnen eines Weges erkennen, ernst nehmen, aufnehmen einer Problematik.
Das ist völlig richtig. Also die Laien lernen durchaus Symptome seelischer Erkrankung kennen, aber nicht mit der Absicht, dass die korrekte Diagnosen stellen oder sich um Behandlung kümmern. Es ist wirklich gemeint wie erste Hilfe.
Vielleicht können wir es doch noch einmal durchspielen. Also wenn ich mir vorstelle, eine Kollegin zum Beispiel wirkt monatelang niedergeschlagen und ich habe jetzt so einen Laienhilfekurs gemacht. Was mache ich dann?
Sie würden zunächst mal nicht monatelang zugucken, sondern Sie würden früher reagieren. Der erste Leitsatz heißt der Approach, Assess and Assist with any Crisis. Das heißt, wenn ich ein Problem sehe, dann wende ich mich dem aktiv zu. Ich frage nach, wie geht's dir, was ist mit dir nicht in Ordnung? Und dann höre ich zu, was kommt und mache mir ein Bild über die Schwere des Problems, über die Möglichkeiten, wie ich selber Hilfe geben kann oder Hilfe organisieren kann.
Und dann?
Dann ist es abhängig vom Beschwerdebild. Also wenn das jemand ist, der eine kurze Zeit eine Krise hat und aus einem nachvollziehbaren Anlass, ist manchmal schon eine Menge geholfen, wenn man praktische Hilfen vermittelt. Also wir machen ja oft die Erfahrung, dass die Aktivierung des sozialen Netzes, also das heißt die Angehörigen der Freunde, so viel Unterstützung aktiviert, dass Krisen abklingen. Bei Krankheiten ist es natürlich meistens nicht so. Dann muss man Rat geben, an wen man sich wenden kann, um professionelle Hilfe zu kriegen.
Also wenn jetzt der Laienhelfer zum Beispiel erkennt, jemand entwickelt eine Psychose oder wird schizophren, oder, ja?
Genau, das ist sozusagen zu entscheiden und im Zweifelsfall wählt man natürlich einen sicheren Weg.
Es ist ja oft so, dass Menschen, die eine Erkrankung haben, ich bleibe jetzt mal gerade kurz bei den Erkrankungen, also eine Depression oder eine Angsterkrankung, oft den Eindruck haben, dass sie alleine diejenigen sind, die das haben. Alle anderen schaffen das wunderbar und nur sie werden damit irgendwie nicht fertig und entwickeln depressive oder Angstsymptome. Und alleine das angesprochen werden oder dass jemand versucht oder es auch schafft, eine Beziehung zu mir aufzubauen, das ist ja oft schon entlastend, weil ich dann sehe, andere kennen das vielleicht auch, ich kann mit anderen darüber reden und dann ist schon ein erster Schritt gemacht.
Fühlen sich nicht immer noch viele Menschen sehr stigmatisiert?
Aber es wird weniger.
Noch, aber das,
ja, sicher, es ist ein Problem. Aber insofern kann ein Angesprochenwerden, ein wertfreies Zuhören sehr, sehr wirksam sein, sehr, sehr entlasten und auch gerade wenn man vielleicht schon das ein oder andere Mal vorher die Erfahrung gemacht hat, dass das Umfeld sagt, du hast doch gar keinen Grund und guck mal, denk positiv oder es werden noch Ratgeberbücher verteilt. Ich glaube, dass es eine große Chance bietet. Ich glaube aber auch, dass wir Profis, wenn wir diese Menschen ausbilden, für die auch so mittel- bis langfristig auch sowas wie ein längerfristiges Coaching auch anbieten sollten, ähnlich wie wir das als Psychotherapeuten in Form von Supervision oder Barlind-Gruppen, also wo auch Fallbesprechungen stattfinden. Denn ich stelle mir vor, ich spreche jemanden an, als Laienhelfer, ich spreche jemanden an und es passiert tatsächlich das Schlimmste, derjenige suizidiert sich. Das ist denkbar und das wird was mit dem Laienhelfer machen. Das ist auch im körperlichen Bereich, wenn ich da Erste Hilfe leiste, so. Und das müsste meiner Meinung nach eine Möglichkeit haben, nachbearbeitet zu werden. Ich nehme aber an, das ist vorgesehen ein Stück weit.
Das ist definitiv vorgesehen. Also zunächst mal würde ja das deutsche Zentrum sowie die Zentren in allen anderen 23 Ländern, wo das schon längst etabliert ist, wir würden ja Kontakt haben zu den Ersthelfern. Das heißt, jeder, der von einem Instruktor in irgendeiner deutschen Stadt so einen Kurs bekommt, von dem haben wir die Kontaktdaten ganz schlicht, weil er das sozusagen ein Buch bei uns kaufen wird. Und wir haben natürlich vor, Kontakt zu diesen Menschen zu halten, sodass die sich auch an uns wiederum wenden können. Und wir wollen natürlich auch letztlich beobachten und messen, wie effektiv die Methode ist. Also es ist auch unser Ehrgeiz, dass wir belegen, dass es wirksam ist. Es ist extrem gut belegt, dass Mental Health First Aid das Wissen von Ersthelfern verbessert, dass die dann effektiver mit Krisen und Erkrankungen umgehen können. Ob das dann letztlich durchschlägt auf die Betroffenen, das wissen wir noch gar nicht so genau. Und das wäre ein Ehrgeiz zu klären. Und schon allein deswegen wollen wir Kontakt halten, nicht nur zu den Instruktoren, sondern auch zu den Ersthelfern. Die Frau Pockert hat vorhin noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen mit dem Stigma. Ich glaube, dass wir hier en passant eine sehr große Anti-Stigma-Kampagne machen, weil sehr viele Menschen, also in Australien, wo das jetzt 20 Jahre läuft, das sind 2% aller Menschen, einfach Kenntnis über seelische Erkrankungen bekommen. Und was Herr Deister ansprach, so Phänomene wie, ich weiß, dass es keine Einzelfälle sind, sondern viele Menschen Depressionen haben, so ein Wissen setzt sich dann natürlich auch durch. Deswegen glaube ich, dass wir ganz erheblich zur Entstigmatisierung von Krankheiten beitragen.
Jetzt ist es ja so, dass immer wenn Laien ins Spiel kommen oder Ehrenamtliche, hat man immer den leisen Verdacht, dass damit irgendwo etwas gespart werden soll. Ist das so? Können hier Kosten gesenkt werden? Professor Deister.
Also, ja, das ist eine schwierige Frage, weil es ist natürlich immer wieder ein Problem, wenn Hilfe gerade auch bei psychischen Erkrankungen so auf diesen Kostenaspekt reduziert wird. Wir haben es ja auch so gefragt, dass man damit so ein bisschen vorsichtig sein muss. Also es kann sicherlich darum nicht gehen, denn wie gesagt, ja eben auch schon von Herrn Deutschler gesagt worden ist, es braucht bei den Menschen eine Unterstützung, eine Hilfe. Das sind natürlich alles Dinge, die auch nicht ohne Aufwand sind. Aber ich glaube, die Frage ist, sollte man nicht so stellen, ob es Kosten sparen kann. Das muss man, wird man schauen müssen. Ich glaube, es geht mehr um die Frage, und das ist dann etwas, was dann vielleicht doch wieder Kosten spart, ob wir es schaffen, psychische Erkrankungen oder psychische Krisen, potenzielle Traumatisierungen oder Ähnliches, ob wir das schaffen, in den Blick auch der Gesellschaft zu bringen und auch das in eine gesellschaftliche Verantwortung zu nehmen. Ich glaube, darum geht es auch, dass es Menschen gibt, die jetzt nicht ausgebildete Profis für diese Themen sind, die aber dann tatsächlich auch Verantwortung dafür übernehmen, darauf achten. Das, glaube ich, würde dann unterm Strich tatsächlich den Umgang mit psychischen Erkrankungen auf Dauer verändern. Und Stigmatisierung, das wissen wir, hat eben hauptsächlich zu tun mit Nichtwissen oder auch ganz falschen Vorstellungen. Im Moment natürlich geht es ganz häufig um die Frage, inwieweit geht es hier um Gewalt? Das ist ja im Moment ein ganz, ganz großes Thema und psychische Erkrankungen werden von vielen Menschen mit dem Thema Gewalt verbunden, was so nicht stimmt. Und das ist vielleicht auch etwas, was dann letztendlich gesellschaftliche Prozesse in Gang bringt und verändert, die dann auch, wenn wir Glück haben, zur Veränderung von Kosten führen können.
Ich glaube, dass es zu Beginn sicherlich erstmal mehr kostet.
Warum?
Ja, wenn wir davon ausgehen, dass dann mehr Leute in Behandlung kommen. Wir haben grundsätzlich ja das Phänomen, dass das Inanspruchnahmeverhalten sich verändert hat, während noch die vorherige Generation nicht einmal die Existenz von psychischen Störungen zur Kenntnis genommen hat oder dass man da auch Hilfe brauchen könnte. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ist es ja inzwischen fast normal zu denken, wenn ich ein psychisches Problem habe oder denke, ich habe eine Depression, dann gehe ich zumindest zum Hausarzt oder ich gehe zum Psychiater oder Psychotherapeuten. Also wir haben ja auch immer die Diskussion, haben die psychischen Störungen zugenommen oder nicht? Es ist augenscheinlich sehr gut belegt, dass die Häufigkeit nicht zunimmt, aber das Inanspruchnahmeverhalten deutlich zugenommen hat. Und das ist gut.
Die Studien zeigen sozusagen, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen nicht gestiegen ist, aber dass immer mehr Menschen in die Praxen kommen, weil sie es nicht mehr als Tabu empfinden.
Und weil sie davon ausgehen, dass man ihnen helfen kann. Mhm. Dass sie damit nicht alleine fertig werden müssen. Ja, genauso wie man weiß, wenn man hohen Blutdruck hat, geht man zum Arzt. Mhm. Geht man zum Arzt, wenn man zum Beispiel nicht mehr schlafen kann, wenn man chronische Schmerzen hat, wenn man niedergeschlagen ist über längere Zeit.
Ist unser Gesundheitswesen für psychische Erkrankungen denn eigentlich darauf eingerichtet, derzeit, dass da möglicherweise noch mehr Menschen kommen, die behandelt werden wollen und müssen?
Also ich glaube, das ist eine Frage letztlich an die Versorgungsstrukturen ist. Also wenn mehr Menschen wirklich über Ersthelfer in psychiatrischen Ambulanzen und Praxen auftauchen, dann wird man dort, finde ich, schärfer klären müssen, was ist eine Krise, die eine Beratung braucht und vielleicht einen Verweis auf Hilfssysteme und was ist eine Erkrankung, die Medikamente, Psychotherapie oder gar stationäre Behandlung benötigt. Ich glaube, da wird man mit mehr Fällen natürlich auch stärker trennen müssen und differenziertes Angebot vorhalten müssen. Nicht jeder, der vom Ersthelfer gebracht wird, braucht zwingende Behandlung. Also das ist mir ein wichtiges Anliegen sogar, dass wir jetzt nicht ein Modell starten, was dazu führt, dass wir die Gesellschaft psychopathologisieren. Das heißt, wir wollen nicht Menschen krank reden, aber wir wollen erkennen, wenn jemand krank ist.
Professor Deister, wie sehen Sie es?
Also der Hintergrund der Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch, gibt es genug Menschen, die jetzt tätig werden können, die wir einstellen können? Gibt es genug Menschen, in dem Fall ausgebildete Therapeutinnen und Therapeuten, die bezahlt werden? Und da haben wir natürlich im Moment ein ganz großes Problem, weil es sind schon angesprochen worden, die Wartezeiten, die sind sehr unterschiedlich in Deutschland, je nach Region. Aber die Frage, wie viel Geld geben wir eigentlich in das System, aber auch die Frage, wie viele Menschen können wir motivieren? Wie viele Menschen finden auch diesen Beruf interessant und attraktiv, um sich dort zu engagieren? Das ist einfach auch ein grundlegendes Problem auch oder eine Frage der Gesellschaft. Und die Ausbildung von Menschen im Wissen darüber, wie geht man mit psychologischen Krisen um, wie geht man mit Erkrankungen um, die würde ganz sicherlich das Thema psychische Erkrankung stärker in den Fokus der Gesellschaft rücken und damit auch das Gesundheitssystem wiederum verändern. Wir haben schon in den letzten Jahren das erlebt. Also gerade auch, wenn man sich die Medien anschaut, nehmen wir auch diese Sendung hier. Es wird natürlich sehr, sehr viel mehr darüber gesprochen, als das früher war. Und das entwickelt dann auch wieder Effekte auf das Gesundheitssystem im Sinne einer größeren Attraktivität, auch für Leute, die in das System kommen können. Und auch natürlich einen Druck darauf zu sagen, darum muss sich die Gesellschaft kümmern, das muss sie auch finanzieren.
Sie hatten gesagt, Herr Deustel, das Projekt spricht dann eigentlich alle Menschen an, also jeder aus der Bevölkerung kann daran teilnehmen. Gibt es Lebensbereiche oder Arbeitsbereiche, in denen es Ihnen besonders sinnvoll erscheint, dass Laienhelfer trainiert werden? Also wären das zum Beispiel Schulen oder Unternehmen oder Physiotherapeuten?
Wie vor kurz erwähnt, es gibt Mental Health First Aid in 23 Ländern und es ist unterschiedlich ausgereift, am ausgereiftesten bestimmt in USA und in Australien. Und da gibt es sehr unterschiedliche Module. Also was wir zuerst aufbauen werden, ist der Standard Mental Health First Aid Kurs, der sich sozusagen an alle Laien wendet. Und dann gibt es aber auch Spezialprogramme, zum Beispiel für Jugendliche. Das wäre natürlich ein Programm, was sich vorzugsweise an Lehrer wendet. Mhm. Also wie kann ich seelische Krisenerkrankungen bei Jugendlichen erkennen? Und dann gibt es ein Modul, das heißt für ältere Menschen. Und es gibt ein Modul, das heißt at the workplace. Das würde sich an Menschen wenden in Betrieben, wie Betriebsärzte oder Vorgesetzte zum Beispiel. Also das ist sicherlich ein Programm, was wir so in Schritten aufbauen. Wir fangen mit dem Wichtigsten an und haben aber eindeutig vor, dass wir diese Spezialmodule, die sich an bestimmte Gruppen wenden, natürlich auch aufbauen.
Sie hören das SWR2-Forum zum Thema psychische Krisen. Wann können Laien helfen? Machen wir es nochmal konkret jetzt für Leute, die vielleicht nicht unbedingt an dem Programm teilnehmen, aber uns zuhören. Welche Signale gibt es, dass ein Kollege oder ein Freund möglicherweise in eine Depression rutscht?
Also vielleicht auch nochmal als Ergänzung, aber das geht auch in diese Richtung. Es gibt keine psychische Erkrankung, kein ernsthaftes psychisches Problem, keine psychische Krise, die nicht gleichzeitig auch die Umgebung betrifft. Es sind immer Probleme, an denen auch andere Menschen in irgendeiner Form teilhaben. Die Frage ist natürlich, merken Sie das? Also das ist genau die Frage nach den Anzeichen. Und letztendlich geht es natürlich immer darum zu schauen, wenn jemand sein Verhalten verändert. Ich sage mal das Beispiel, wenn sich jemand zunehmend mehr zurückzieht, wenn jemand aus dem sozialen Kontakt herausgeht, wenn sich die Beziehung zu einem Menschen verändert, dann hat das in der Regel auch einen Grund. Das mag ein ganz unproblematischer Grund sein, aber es kann eben auch eine psychische Krise dahinter stecken. Und das ist etwas, was wir merken, wofür wir sicherlich auch sozusagen eine Möglichkeit haben, das aufzufassen. Aber wir müssen es jetzt richtig einordnen und dann eben nicht wegsehen. Das ist im beruflichen Leben natürlich eine andere Situation als im privaten. Deswegen muss man sicherlich hier ein bisschen differenzieren. Aber ich nehme das als Beispiel. Der Rückzug, die erkennbaren Probleme, dann hoffentlich erkennbaren Probleme, die ein Mensch hat, das ist etwas, was man wahrnehmen sollte dann und wo man etwas tun kann.
Ja, aber wie spreche ich dann jemanden darauf an? Also nehmen wir mal den Berufskontext. In der Familie ist es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, aber nehmen wir mal den Berufskontext. Also man sieht, dass es einem Kollegen wirklich schlecht geht, immer schlechter geht, immer schlechter geht. Sagt man dann einfach, du, ich glaube, du hast eine Depression und solltest dich behandeln lassen?
Also so, ich würde nicht so mit der Tür ins Haus fallen wahrscheinlich, aber dieses Ansprechen zu sagen, ich habe etwas bemerkt bei dir, und das, was ich bemerkt habe, das macht mir Sorgen und lässt mich fragen, hast du jetzt vielleicht etwas in dieser Richtung? Hast du ein Problem? Frau Rotzackenheim hat das ja vorhin schon mal gesagt. Es ist ja besonders schwierig dann bei dem Thema Suizidalität. Also die Vorstellung, dass man, wenn man jemanden anspricht, auch wenn man jemanden direkt anspricht, dass man ihn dann sozusagen erst auf die Idee bringt, ein solches Problem zu haben, diese Vorstellung ist natürlich falsch. Das heißt, einfach wirklich zu wissen, Menschen, die ein psychisches Problem haben, haben Schwierigkeiten von sich aus, andere anzusprechen, sind aber dann dankbar in der Regel dafür, dass sie angesprochen werden. Und wenn sie es nicht wollen, werden sie es sagen. Also darauf kann man sich dann auch verlassen. Wenn jemand anders dann entweder sagt, du, ich möchte darüber nicht reden oder ich möchte mit dir diesen Kontakt nicht aufnehmen, wird man das akzeptieren müssen.
Aber
oder
auch
der
schwierig.
Andere vielleicht dann sagt, ja, natürlich.
Also klar,
das ist schwierig. Deswegen muss man ein bisschen was wissen darüber, muss es auch lernen.
Okay, da haben wir wieder den Sinn des Projektes, ja. Wie ist es jetzt, also bei Depressionen kann man sich noch ganz gut vorstellen, dass man merkt, dass jemand sich zurückzieht oder niedergeschlagen wird. Wie ist das bei Angststörungen zum Beispiel, Frau Roth-Sackenheim? Was gibt es da für Alarmsignale?
Wenn jemand ganz normal noch zur Arbeit geht und im ganz normalen Ablauf gar keine Symptome zeigt, kann das trotzdem heißen, dass er eine Angststörung hat. Sie werden es vielleicht dann merken, dass derjenige immer Treppen geht und sagt, ich verhalte mich eben gesund, und weil er unter Umständen eine Aufzugangst hat. Oder also eine Angststörung hat häufig Formen, die noch mit dem, ich sag mal, mit dem normalen Leben noch relativ gut durch Ausweichstrategien vereinbar ist. Wenn das anfängt, das normale Leben doch deutlich einzuschränken, dann merken Sie es auf jeden Fall. Wenn Panikattacken auftreten, ich bin jetzt gerade noch in der Vorstellung, wie mache ich das auf der Arbeit, wenn ich merke, ein Kollege verändert sich, dass jede Menge unspezifische und wechselnde körperliche Beschwerden auftreten können, dass der Mensch zittert, Schweißausbrüche bekommt und eben nicht nur, wenn Dinge anstehen, die jeden ängstigen würden. Ja, Gang zum Chef, unvorhergesehen, angerufen worden, kommen Sie mal schnell. Das meine ich nicht. Die Frage ist schon, wie gehe ich dann als Kollege damit um? Ich würde schon sagen, gehen Sie dann als Laien nicht beim ersten Mal, wenn Sie das wahrnehmen, direkt auf den Betreffenden zu, sondern schauen Sie, bleibt das über eine längere Zeit konstant, dieses sich verändernde Verhalten. Und wenn das doch so länger als mindestens 2 Wochen oder gar mehrere Monate auftritt, würde ich eine ruhige, ungestörte Situation aufsuchen. Also wenn da jederzeit die Bürotür aufgehen kann und jemand reinkommt, und dann wäre die entsprechende Privatsphäre ja nicht gewahrt. Man sollte schon einen geschützten Rahmen für solch ein Gespräch wählen, wäre mein Rat.
Jetzt haben wir so das kollegiale Umfeld. Wenn wir in die Familie gucken, ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Also, dass man da auch den ruhigen Moment wählt und das anspricht. Ich merke, du ziehst dich zurück. Hier hat sich was verändert. Ich finde, du hast viel zu oft Angst vor den und den Sachen. Das kann man sagen. Und dann kommt ja der nächste Schritt, dass man dann sagt, ich glaube, es wäre gut, du würdest dir professionelle Hilfe suchen. Und jetzt kommt immer die Schwierigkeit oder kommt oft die Schwierigkeit, dass derjenige dann sagt, das brauche ich nicht, ich schaffe das schon. Was macht man jetzt? Was empfehlen Sie als Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, Herr Deister?
Also ja, ich zögere so ein bisschen, weil das ist wirklich die wirklich schwierige Situation dabei. Und da muss man jetzt sicherlich gucken, dass man den Spagat hinbekommt oder die Gratwanderung zwischen zwei Problemen, die man haben könnte. Also auf der einen Seite ist das ja etwas, wenn jemand sagt, ich kann das jetzt nicht oder ich will das nicht, wo es wirklich wichtig ist, das zu akzeptieren. Auf der anderen Seite ist das ja oft ein Ausdruck der Erkrankung, dass er das nicht kann. Also wenn ich jetzt einen depressiven Menschen habe, dann hat er oft gar keine Vorstellung davon, ist auch bei Angstpatienten ähnlich oder auch bei Psychosepatienten keine Vorstellung davon, dass das eigentlich etwas an behandelbarer Erkrankung ist. Also den Mittelweg zu gehen zwischen auf der einen Seite Unterstützung zu geben, auf der anderen Seite aber auch durchaus mal, das ist ja auch in der Familie oft so, einzufordern, zu sagen, du kannst Hilfe bekommen, es gibt Hilfe, wir können dir auch helfen, diese Hilfe zu finden, aber du musst auch etwas dafür tun, damit wir dir helfen können. Also diese beiden Seiten, glaube ich, sind dann schon wichtig. Es gibt natürlich dann immer noch Situationen, wo jemand sich dem ganz entzieht, das wird man auch nicht vermeiden können. Es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit, wenn es wirklich gefährlich wird, wenn jetzt eine Suizidalität droht oder schon da ist, dass man dann auch zum Beispiel sozialpsychiatrischen Dienst oder andere Einrichtungen informiert. Aber das ist einfach dann wirklich die letzte Stufe.
Ich glaube, wir haben...
Also Geduld haben ist natürlich dranbleiben, ja, nicht aufgeben.
Und wertfrei zuhören. Ich glaube, das ist zunächst mal wichtig als Laie, nicht das in die Position zu gehen, ich muss jetzt ganz schnell eine Lösung finden. Das wird eher ein Abwehrverhalten zur Folge haben. Es wird frei zuhören, nicht urteilen, nicht auffordern, irgendetwas anders zu denken oder sich zusammenzureißen oder zu sagen, schau doch mal, wie gut es dir doch eigentlich geht. Das sind in der Regel Ratschläge, die nicht hilfreich sind. Das wertfreie Zuhören ist, glaube ich, das ein ganz wesentlicher Punkt. Wir müssen auch als Ärzte und Psychotherapeuten im sonstigen medizinischen Bereich immer damit umgehen, dass es Menschen gibt, die medizinische Hilfe nicht wollen oder zum Teil nur wollen oder sie zwar annehmen, aber nicht konsequent umsetzen. Ich sage jetzt mal ganz lapidar, der Diabetiker, der sich nicht um seine Krankheit kümmert. Also im somatisch-medizinischen Bereich ist das ein Phänomen, dass wir so etwas in die Richtung verstehen. Man hat auch das Recht darauf, selbst zu entscheiden, wie man seine Behandlung gestalten möchte. Im Bereich der psychischen Störungen kommen wir immer so, ist mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck, oft in so eine bisschen moralisierende Haltung, auch als Gesellschaft. So, du musst dich zusammenreißen oder du musst...
Mach doch mal Yoga.
Zum Beispiel, ja, ist nicht schlecht. Aber ich glaube, man muss auch einfach damit umgehen, dass gerade auch als Laie, als Laienhelfer, dass es sehr wehtun kann, zu sehen, wie es jemandem schlecht geht, aber dass man auch ein Stück weit das selbst auch das Recht hat, dann ein Stück wieder zurückzugehen und zu sagen, okay, ich habe dir gesagt, ich mache mir große Sorgen um dich. Komm, wenn du möchtest, komm auf mich zu. Ich helfe dir dann oder ich versuche dich zu begleiten, wo du auch immer hingehst.
Aber ich will Herrn Deister recht
geben. Gerade mit Geduld, dem Zuhören noch mal
Geduld ist ein wichtiger Faktor. Ich glaube, wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass erste Hilfe heißt, ich habe das Problem in einer halben Stunde eingetütet. Ich glaube, viele Menschen, die erstmalig seelisch krank sind, deswegen nicht wissen, welche Hilfen möglich sind, die brauchen mehrmals ein Gespräch. Und ich glaube, da ist es hilfreich, rauszukriegen, warum Hilfe nicht angenommen wird. Da stecken ja oft irrationale Überzeugungen oder schlechte Erfahrungen oder Ähnliches dahinter. Und wenn man geklärt hat, warum der Betroffene Hilfe nicht annehmen will, dann ist es, glaube ich, leichter, den nächsten Schritt zu finden.
Darf ich dieses Thema mit dem Zuhören gerade nochmal verstärken, weil das finde ich für extrem, halte ich für extrem wichtig. Und Zuhören klingt irgendwie leicht, ist aber enorm schwierig. Und wertfreies Zuhören, Frau Zackenheim, Sie haben es ja gesagt, ist sicherlich nochmal um einiges schwieriger. Wir sind das heute in vielen Fällen nicht mehr gewohnt, nicht gleich einen Ratschlag zu geben und zu sagen, wo es lang gehen soll, sondern wirklich auch mal darauf zu hören, welche Lösungen oder welche Möglichkeiten kommen von demjenigen, dem ich zuhöre. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig dabei.
Ich möchte aber auch noch mal verstärken, was Herr Professor Deuschle gerade sagte. Das ist auch eine Erfahrung, die ich in der Praxis oft mache. Manchmal kommen Menschen, werden auch gebracht von Angehörigen, wir führen ein Gespräch und dann höre ich jahrelang nichts und irgendwann kommen die. Also ja, es ist offenbar in diesem ersten Gespräch dann irgendetwas, ist etwas gebahnt worden, wo später eine Brücke draus wird. Und ich glaube, das kann man auch nutzen für die Laienarbeit. Wenn man eben dieses Gefühl von grundsätzlichem Verständnis und Angenommensein erzeugen kann als Laie in diesem ersten Gespräch, das man mit dem Betroffenen führt, dann setzt das sehr oft einen Prozess in Gang.
Herr Deuschle, ich wollte Sie noch mal fragen, auch als behandelnder Psychiater, was halten Sie eigentlich von Apps, die dabei helfen, zum Beispiel Depressionen oder Burnout zu erkennen? Also man könnte ja sagen, das ist vielleicht ein ganz guter Weg, gerade jemanden, der sich eigentlich nicht so richtig behandeln lassen will, aber weil er eigentlich glaubt, er hat nichts, zu sagen, du guck mal, da gibt's eine App, mach doch mal einen Test.
Also zum jetzigen Zeitpunkt muss man sagen, dass es eine ganze Menge Apps gibt, es gibt hunderte solcher Apps, aber die sind nicht evidenzbasiert. Wir wissen nicht, welche dieser Apps welche Effekte haben, ob die helfen, Krankheitsbewusstsein zu bekommen oder Besserung zu erleben. Prinzipiell sehe ich in dem Bereich E-Medicine, E-Mental Health eigentlich eine Chance. Ich glaube, dass das für viele Menschen eine niederschwellige Hilfe sein kann oder eine alternative Hilfe. Wenn ich nicht eine Psychotherapie machen kann, weil ich es entweder nicht mag oder weil es für mich nicht verfügbar ist, sowas dann elektronisch zu machen, finde ich in bestimmten Fällen durchaus eine denkbare Option. Das Problem jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ist, dass wir nur ganz wenige Werkzeuge dieser Art haben, die wissenschaftlich geprüft sind.
Professor Deister, wie sehen Sie es?
Also ich glaube, da müssen wir noch viel mehr drüber lernen, wie es eben auch schon gesagt wurde, was, glaube ich, Apps können oder was auch internetbasierte Dinge können. Sie können klassische, typische Therapien einmal unterstützen. Sie können Zeiträume überbrücken. Sie können aber tatsächlich auch hier wieder den Weg bahnen, indem sie eine niedrigschwellige Möglichkeit bieten, wo Menschen eben keine so große Überwindung brauchen, sich jetzt über Dinge zu informieren oder über sich selber zu informieren, letztendlich, indem sie in dieser App Fragen beantworten. Aber die Apps müssen dann oder die ganzen elektronischen Möglichkeiten müssen letztendlich hinführen in eine Therapie oder in eine Hilfe, Beratung, Unterstützung, wo es tatsächlich um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Also ich glaube, es sind wirklich sinnvoll, wenn wir mehr darüber wissen, zu unterstützen, aber sicherlich nicht ein Ersatz für Gespräch miteinander.
Also ich habe mir eine App zum Beispiel angeguckt, die macht so 14 Tage Stimmungsbeobachtung. Also da gibt man irgendwie immer so seine Stimmung halt ein. Dann gibt es einen Arztbrief und mit diesem Arztbrief soll man dann zu seinem Hausarzt oder Therapeuten gehen. Ist doch ein sinnvolles Modell, oder?
Also das ist ja etwas, was sich entwickelt hat in der letzten Zeit, dass man eben versucht, wenn man in diesen Apps Informationen bekommt, dass man dann eben den Weg findet, Ärzte, Psychologen, andere Helfer mit einzubeziehen und es nicht sozusagen zu einem Automatismus kommt. Das ist immer die Gefahr, ja, dass man bestimmte Dinge dort beantwortet und dann kommt es zu einer, wird es irgendwie addiert, aufaddiert, irgendwelche Werte und dann wird eine Therapie vorgeschlagen. Das ist auf jeden Fall zu einfach. Aber wenn man das miteinander kombiniert, und Sie haben ein Beispiel genannt, kann man ganz ernsthaft darüber reden, sollte man darüber reden.
Sehe ich prinzipiell genauso. Es kann, also diese ganzen Anwendungen, die wir bisher neu haben, können viele verschiedene Funktionen als Erweiterung oder Ergänzung von künftiger oder bestehender Behandlung sein. Wir müssen sehr differenziert mit umgehen. Wir müssen schauen, was bewährt sich. Ein Ersatz für eine differenzierte Behandlung wird es sicherlich nicht sein. Aber diese Idee 14 Tage Stimmungsbeobachtung, das ist grundsätzlich etwas, was eine gute Selbstbeobachtung schafft.
Ich glaube, wir müssen auch trennen zwischen Diagnostik und Behandlung. Also Behandlung hat in der Tat immer mit Beziehung zu tun und das allein auf den Computer zu begrenzen, ist sicherlich nicht sinnvoll. Ein anderer Punkt ist Diagnostik. Also mein Telefon weiß ja unglaublich viel über mich, wie viel ich telefoniere, wie viele WhatsApp-Nachrichten ich schreibe und wie viele Schritte ich gehe. Das heißt, es kann sehr gut beurteilen, wie ich aktuell sozial und körperlich aktiv bin. Ich glaube, dass da wirklich noch Möglichkeiten sind, die wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht gut nutzen.
Wo kann
Aber das Interessante ist, dass wir dann vielleicht manchmal unseren Apps mehr vertrauen oder glauben, wenn ich so eine zweiwöchige Messung mache von Stimmung und die App sagt mir dann nachher, das hat sich verändert, dann bekomme ich den Eindruck, das ist etwas Objektives, das wird schon stimmen. Das ist vielleicht manchmal anders oder vielleicht sogar einfacher, als wenn mir das hier gegenüber sagt. Finde ich eine ganz interessante Entwicklung.
Mhm. Apropos gegenüber. Wenn ich als Angehöriger das Gefühl habe, ich bin alarmiert, also mit meinem Partner, mit meiner Freundin, da stimmt irgendetwas nicht. Und ich komme aber nicht wirklich ins Gespräch. Und das gibt es, ja. Abgesehen davon kann das auch wirklich sehr, sehr fordernd sein in einer, jetzt in einer Partnerschaft zum Beispiel oder auch in einer engen Freundschaft. Wenn jemand immer wieder erzählt, wie schlecht es ihm geht und dass es nicht gut geht und dass er Angst hat, kommt nicht aus dem Bett und so weiter. Weigert sich aber, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wo gehe ich dann eigentlich hin? Wo lasse ich mich beraten als alarmierter Angehöriger oder guter Freund?
Wir haben gute Erfahrungen, was das angeht, in der Suchtberatung zum Beispiel. Da kommt es ja zumindest bei uns in den Praxen kommen sehr häufig sehr belastete Angehörige oder im Rahmen von Demenzerkrankungen sind die Angehörigen sehr häufig auch selbst zu unterstützen. Da gibt es in der Alzheimer-Gesellschaft Alzheimer-Hilfe, in der Suchtberatung, jetzt bei diesen beiden Krankheitsbildern zu bleiben, ganz gute Konzepte. Und das ist auch oft wichtig, die Angehörigen da sehr ernst zu nehmen und zu unterstützen und zu sagen, du bist kein schlechter Angehöriger, weil es dir jetzt schlecht geht und du vielleicht auch Wut empfindest auf deinen Angehörigen, weil er dies so und jedes anders macht. Und letztlich, im schlimmsten Fall, müssen wir Angehörigen auch sagen, du musst, bevor du selbst daran kaputt gehst, auch und du darfst auch für dich selber sorgen. Das sind dann auch wieder so eine Geschichte von Kontinuum. Da wird es Menschen geben, die kommen besser damit zurecht, Menschen, die kommen weniger gut damit zurecht. In den genannten beiden Diagnosegruppen haben wir, glaube ich, so die meisten Angehörigen, die sehr stark leiden.
Herr Deutschler, Herr Deister, haben Sie vielleicht
also das noch? Das ist schon auch ein Stück Alltag, auch in der Praxis, dass Menschen kommen und zunächst mal sagen, ich komme gar nicht wegen mir, sondern ich komme wegen meinem Angehörigen, weil ich mir da Sorgen mache und weil das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und weil ich dadurch sehr belastet bin. Und dann entwickelt sich natürlich tatsächlich oft auch ein sehr eigenständiges therapeutisches oder beratendes Vorgehen für die Angehörigen, weil es ist letztendlich kein so ganz grundsätzlicher Unterschied, ob ich jetzt belastet bin aus mir selber heraus oder weil ich mir die großen Sorgen um jemanden anderen mache. Der entscheidende Punkt auch hier ist, dass man sich das zugesteht, dass man sich das erlaubt, dass man nicht Schuldgefühle hat und denkt, ich kann doch nicht für mich selber dann sorgen oder andere schaffen das einfach so, sondern dass man sich zugesteht, dass man selber Hilfe braucht. Und dann sind es letztendlich die, die auch sonst helfen, die hier ansprechbar sind.
Ich glaube, wir haben gerade alles ein bisschen gestutzt, was wohl das richtige Angebot für die betroffenen Angehörigen wäre. Und ich glaube, dass es natürlich auch regional sehr unterschiedlich ist. Also hier würde ich in Mannheim sagen, hier gibt es gute Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen und so weiter. Aber da gibt es große lokale Unterschiede und es wäre mir ein wichtiges Anliegen, dass die Ersthelfer, die wir ausbilden, wissen, was in lokal für Hilfsmöglichkeiten verfügbar.
Danke Ihnen dreien. Das Projekt Mental Health First Aid für Laien geht in Mannheim demnächst an den Start. Im nächsten Frühjahr sollen die ersten Multiplikatoren ausgebildet werden. Das war das SWR 2 Forum zum Thema psychische Krisen. Wann können Laien helfen? Wir sprachen darüber mit Professor Michael Deutschle vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, mit Professor Dr. Arno Deister, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde und mit Dr. Christa Ruth-Sackenheim, niedergelassene Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Am Mikrofon war Anja Brockert.